ARD.
Hallo und herzlich willkommen bei Heutzer, Verrat am Fußball. Jede Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Episode. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, alle 6 Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Heutzer, Verrat am Fußball.
Das hier ist die 4. Folge der 6-teiligen Podcast-Doku über Robert Heutzer. Wenn ihr die ersten 3 Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an.
Immer mehr Einzelheiten über die Schiebung von Spielen kommen ans Tageslicht. Inzwischen ist klar, die Kroaten-Mafia steckt dahinter.
Mafia. Wenn ich an der eine klatsche, dann kann ich nicht mal aufstehen. Also Mafia, was für Mafia? Idioten. Keine Mafia, große Klappe, mehr nicht.
Mit 12 oder 13 bin ich zum Wetten gekommen. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es mehr Spaß macht, sich Spiele anzugucken, ja, wenn man auf sie gesetzt hat.
Er war nicht nur ein normaler Spieler, hat er immer so ein bisschen auch mit dem anderen Augen das bisschen geguckt.
Hi Milan. Moin. Ja, schickst du mir mal die Nummer? Ich danke dir sehr. Bis bald. Ciao.
Das Unparteiische war gänzlich verloren. Also da gab es nichts Unparteiisches mehr. Es war ja dann wirklich irgendwann so schlimm, dass man nur noch das Geld gesehen hat.
Ido Sport, wieder gegen Piekenhagen und sein 2. Elfmetertreffer. Heute 4:2, die Entscheidung und der Endstand. Der SC Paderborn 07 schlägt den Hamburger SV. Die mitgereisten Fans stinksauer, der HSV raus in Runde 1 im DFB-Pokal. Es gab schon mal bessere Zeiten beim Hamburger Sportverein.
August 2004, ihr erinnert euch an dieses Pokalspiel. Der HSV verliert gegen Paderborn. 2 unberechtigte Elfmeter. Gepfiffen von Schiedsrichter Robert Heutzer. Es ist der Anfang vom Ende seiner Schiedsrichterkarriere. Zur selben Zeit in Berlin. Lutz Lüttich arbeitet beim Sport der Bild-Zeitung. Er war selbst mal Schiedsrichter. Nach dem Pokalspiel hört er von einem Kollegen ein Gerücht aus einem Berliner Wettbüro. Der Schiedsrichter Robert Heutzer soll regelmäßig Wetten auf eigene Spiele platzieren. Das ist damals zwar nicht illegal, aber auffällig und moralisch fragwürdig ist es auf jeden Fall. Lutz Lüttich recherchiert, findet aber keine Belege für dieses Gerücht und kann deshalb nichts dazu in der Zeitung berichten. Irgendwie lässt ihn die Sache aber nicht los. Also schreibt er die Story auf. Nicht für die Zeitung, sondern für jemand anderen. Das Schreiben hat er heute noch. Als wir Lutz Lüttich treffen,
ich muss aber meine Brille haben, sonst
hat er es mitgebracht.
So, ich lese das einfach mal vor, ja?
Ja.
Nach der Berichterstattung über Robert Heutzers Leistung beim Pokalspiel Paderborn gegen den HSV meldete sich bei Bild Hamburg jemand, der behauptete, Mitarbeiter eines Berliner Wettbüros zu sein. Er erzählte, dass Heutzer mit 2 anderen Personen auf sein eigenes Spiel gewettet und rund 4.000 Euro gewonnen hätte. Die 3 würden häufiger Wetten legen. Deshalb kenne er sie, habe aber bisher nicht gewusst, dass Heutzer Schiedsrichter sei. Die Kollegen haben dem Mann gesagt, dass erst bei Vorliegen einer Anzeige ein Zeitungsbericht daraus werden könnte, weil man einen offiziellen Vorgang braucht. Der Anrufer sagte, dass das wohl nichts würde, denn er rufe ohne Wissen seines Chefs an. Der würde ihm die Hölle heiß machen, wenn sein Wettbüro ins Gerede käme.
Dieses Schreiben schickt Lutz Lüttich an einen Freund. Der ist Bundesliga-Schiedsrichter und hat Kontakt zu Robert Heutzer. Es ist Lutz Michael Fröhlich. Ihr erinnert euch, Lutz Fröhlich ist der Schiedsrichter, der den jungen Robert Heutzer schon in seiner Anfangszeit beiseite genommen hat, um ihn auf seine laxe Haltung aufmerksam zu machen. Und der heute, viele Jahre später, Chef der deutschen Schiedsrichter ist.
Ja, zunächst habe ich gedacht, vielleicht sind da irgendwelche Kindergartenspiele im Gang, dass der eine dem anderen mal irgendwo so ein bisschen in Diskredit bringen möchte.
Lutz Fröhlich denkt, es handelt sich um einen Konkurrenzkampf zwischen Schiedsrichtern. Da will einer den anderen schlecht reden. Nichts Ernsthaftes. Trotzdem faxt er den Text von Lutz Lüttich an Volker Roth. Damals Schiedsrichterchef beim DFB, sagt er. Aber es passiert erstmal nichts. Es sind eben nur Gerüchte. Lutz Fröhlich will Robert Heutzer trotzdem auf die seltsamen Vorwürfe ansprechen.
Jedenfalls habe ich mich am Theodor-Heuss-Platz mit Robert Heutzer dann getroffen, in der Mittagspause zu einem Gespräch. Da habe ich ihn auch direkt gefragt, sag mal, Robert, ist da was dran? Und ganz ehrlich, ganz offen, wir müssen es klären. Und da sagte er nein. Und das war für mich in dem Moment auch direkt glaubhaft, weil ich zunächst mal auch ganz klar bei der Unschuldsvermutung war.
Lutz Fröhlich reicht diese Antwort. Robert Heutzer hat nichts mit Sportwetten zu tun. Und damit hat sich die Sache erledigt. Unter ein paar Berliner Schiedsrichtern spricht sich der Verdacht allerdings rum. Robert Heutzer soll Geld dafür bekommen, seine Spiele zu verschieben. Wir haben recherchiert, wie Robert Heutzer aufgeflogen ist, wie er die Sharpinas verraten hat und wie er die Tage damals erlebt hat, als sein Name plötzlich überall war. Ihr hört Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD-Audiothek. Ich bin Lauren Schreiner. Folge 4: Verpfiffen.
Ich habe noch mal geschaut hier auch in meinem Kalender.
Lutz Fröhlich hat für unser Interview seinen Kalender aus dem Jahr 2004 rausgesucht. So kann er seine Termine von damals auf den Tag genau rekonstruieren.
War nicht jeder Termin stand drin, aber einer stand drin, nämlich dass ich am 8. Dezember offensichtlich ein Gespräch mit meinem damaligen Schiedsrichterteam hatte. Und das war der Olaf Blumenstein und der Manuel Gräfe. Und in diesem Gespräch, das war ein Mittagessen, muss es offensichtlich auch um dieses Thema gegangen sein, Robert Heutzer, und was da alles läuft oder was man so spricht, was alles läuft. Da wurde dann der Name Felix Zweier auch genannt in diesem Gespräch. Und dass Felix da mehr wüsste und dass Felix da ein Problem mit der Situation habe.
Felix Zweier ist heute ein ziemlich bekannter und umstrittener Bundesliga-Schiedsrichter. Er ist 2 Jahre jünger als Robert Heutzer. Im Jahr 2004 ist er manchmal sein Assistent an der Seitenlinie.
Daraufhin habe ich dann den beiden gesagt, ja okay, dann muss der Felix mal auf mich zukommen. Warum habe ich gesagt, auf mich zukommen? Weil die beiden haben das Thema so ein bisschen in meine Richtung geschoben und ich fühlte mich dann irgendwo als Ältester, fühlte ich mich irgendwo oder in der Verantwortung, sage, okay, dann kümmere ich mich mal drum.
Aber irgendwie scheint es für jeden Hinweis eine harmlose Erklärung zu geben. Niemand denkt daran, dass hier wirklich Spiele verschoben werden. Lutz Fröhlich rechnet zu dem Zeitpunkt zwar nicht mit Manipulation, aber er will sich der ganzen Sache jetzt mal annehmen.
Aber eigentlich immer noch mit der Ausrichtung, wie kann man diesen Konflikt zwischen den Leuten, die da sind, also Robert, Felix, vielleicht auch der Manuel, der noch mit drin hing, wie kann man da diesen Konflikt lösen? Da ist doch irgendwas, die sind sich nicht grün.
Im Januar 2005 findet die Halbzeittagung der Profischiedsrichter statt. Die Bundesliga-Schiedsrichter sind zusammengekommen und bekommen Feedback für ihre bisherigen Leistungen in der Saison. Robert Heutzers Bewertungen sind nicht besonders gut. Er hat sich einige große Patzer erlaubt. Wenn er weiter in der zweiten Liga bleiben möchte, dann muss er sich anstrengen.
Ich bin ganz konkret am Wochenende des Schiedsrichterlehrgangs der Halbzeittagung konfrontiert worden von einem Schiedsrichterausschussmitglied des DFB, der mir dann klipp und klar sagte, dass ich eine Kohle drauflegen müsse, ansonsten wird es hier die Saison nichts und ich könnte quasi von vorne anfangen.
Seinem Schiedsrichterkollegen Manuel Gräfe fällt außerdem auf, dass Robert Heutzer sich an diesem Wochenende sonderbar verhält. Sonst war er bei diesen Veranstaltungen immer ein geselliger Typ. Man traf ihn gut gelaunt abends an der Bar. Jetzt sieht man ihn kaum noch außerhalb der offiziellen Programmpunkte. Und weil auch auf dieser Tagung immer mehr über Robert Heutzer geredet wird, konfrontiert Lutz Fröhlich die Kollegen schließlich direkt.
Und irgendwann mal habe ich gesagt, so, jetzt passt auf, Leute, wenn da was dran ist, dann sagt es. Und dann brauche ich aber auch eine klare Aussage. Und wenn es nicht stimmt, Leute, dann wird es aber auch fies für euch. Und dann kam es dazu, dass der Felix Zweier mich angerufen hatte.
Und der Anruf ändert alles. Felix Zweier sagt, Robert Heutzer habe mit Geld geprahlt. Geld, das er für verschobene Spiele bekommen habe. Und dass Robert Heutzer versucht haben soll, ihn selbst dafür anzuwerben, auch Spiele zu verschieben. Jetzt glaubt Lutz Fröhlich den Kollegen. Drei Tage nach Ende der Tagung. Am Mittwoch, dem 19. Januar 2005, ruft Lutz Fröhlich dann im Namen von Felix Zweier, Manuel Gräfe, Olaf Blumenstein und sich selbst den Schiedsrichterchef Volker Roth an. Er erzählt ihm von den Informationen, die sie über Robert Heutzer gesammelt haben. Der DFB reagiert sofort. Noch für den Freitag wird ein Treffen in der DFB-Zentrale in Frankfurt angesetzt. Mit den Schiedsrichtern, die Volker Roth informiert haben. Und dem Beschuldigten, Robert Heutzer. Also sitzen zwei Tage später alle zusammen im Flugzeug von Berlin nach Frankfurt. Lutz Fröhlich, Manuel Gräfe, Felix Zweier und Robert Heutzer. Der Mann, der ihretwegen auffliegt. In Frankfurt, beim DFB, sollen die Schiedsrichter noch einmal von dem berichten, was sie wissen. Besonders einer, Felix Zweier. Ihm soll Robert Heutzer ganz offen von den Manipulationsversuchen erzählt haben. Ein schwerer Vorwurf, den Felix Zweier vor den DFB-Vertretern wiederholt. Und das alles, während Robert Heutzer, sein früherer Freund, vor der Tür wartet. Bisher ist keinem klar, wie und warum. Aber Robert Heutzer soll eigene Spiele manipuliert und damit Geld gemacht haben. Heutzer soll dazu Stellung nehmen. Er dementiert alle Vorwürfe. Später in der Sendung bei Johannes B. Kerner erzählt er, wie er sich damals beim DFB gefühlt hat.
Es hat wehgetan. Ich habe das nicht realisieren wollen. Ich war, wie gesagt, an dem Freitag in Frankfurt, bin mit der Thematik sehr, sehr spontan und direkt konfrontiert.
Der Deutsche Fußballbund hat sie nach Frankfurt zitiert.
Genau, ja. Genau.
Robert Heutzer ist überrumpelt. Er hat nicht damit gerechnet, dass sein Kollege und Freund Felix Zweier ihn verraten würde. Er leugnet alle Vorwürfe, pocht auf Unschuld. Und unterschreibt dann trotzdem noch in Frankfurt seine Rücktrittserklärung als Schiedsrichter. Ein super ungewöhnlicher Vorgang. Alles geht wahnsinnig schnell.
War überrascht und konnte es gar nicht realisieren, dass das jetzt so vorbei sein soll. Ich konnte mir nicht erklären, wie das so auffliegen konnte. Ich konnte es nicht einordnen für mich. Ich wollte es auch nicht wahrhaben, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass 11 Jahre Schiedsrichterei vorbei sein können.
Am nächsten Tag, am 22. Januar, gibt der DFB die erste Pressemitteilung in der Sache raus. Und der Skandal verbreitet sich.
Robert Heutzer galt bis vor wenigen Stunden noch als neue Hoffnung unter den deutschen Schiedsrichtern. Nun aber kommt ans Licht, dass er offenbar eigensinnig und verantwortungslos handelte, um eine abgeschlossene Wette zu gewinnen und schlicht Geld zu kassieren. Der international gute Ruf deutscher Schiedsrichter steht auf dem Spiel, Ungemach droht. Bislang ungenannte Zeugen hatten den Steinhäuser ins Rollen gebracht und den Schiri beim DFB angeschwärzt. Der Beklagte und Auslöser des Skandals, aber Robert Heutzer, ist derzeit nicht zu Stellungnahmen zu erreichen.
Ich bin zurzeit telefonisch nicht zu erreichen. Hinterlassen Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und ich werde mich dann umgehend zurückmelden. Danke.
Mittendrin im Medienrummel ist der Bildreporter und ehemalige Schiedsrichter Lutz Lüttich. Er ruft Robert Heutzer direkt an.
Und habe ihm dann die Frage gestellt, wenn ich dich jetzt frage, Robert, ob du damit etwas zu tun hast und du kannst die nicht vernünftig beantworten, dann fällt dir das irgendwann auf die Füße. Mhm. Und ich sage, kannst du mir 100% sagen, dass du mit diesen ganzen Dingen nichts zu tun hast? Und hat er dann geantwortet, nach einer Weile überlegen, hat er geantwortet, da muss ich drüber nachdenken, ich melde mich wieder.
Die Presse stürzt sich auf Robert Heutzer. Aber mittlerweile ist auch bekannt, wer dem DFB den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Auch bei Lutz Fröhlich und seinen Kollegen steht das Telefon nicht mehr still. Sie besprechen sich.
Wir müssen uns jetzt schützen. Wir müssen irgendwas machen. Jedenfalls haben wir eine Pressemitteilung verfasst, dass wir haben Informationen, die wir weitergegeben haben, inhaltlich so sinngemäß.
Die vier Schiedsrichter, Lutz Fröhlich, Manuel Gräfe, Olaf Blumenstein und Felix Zweier, erklären, dass sie nur Hinweise, Informationen und Zeugenaussagen weitergegeben haben. Und sie betonen, und jetzt kommt ein Zitat, dass wir Robert Heutzer weder des Wettens auf eigene Spielleitung und des Betruges bezichtigt, noch irgendwelche Hintergründe oder weitere Personen damit in Zusammenhang gebracht haben. Sie wissen ja auch nicht mehr als das, was sie dem DFB gesagt haben. Und in den Medien wird schon wild spekuliert.
Dann bin ich nach Hause gefahren, hier unten bei uns vor die Garage, und es war ein komisches Gefühl in dem Moment. Man hat irgendwo, man wusste nicht, wo man steht. Ist da wirklich was dran? Steckt da eine große Wettmafia hinter? Oder ist es tatsächlich irgendwo so ein kleines Ei nur, was irgendwo rumliegt, um das man sich mal kümmern müsste?
Lutz Fröhlich wird erst langsam klar, was sie da angestoßen haben.
Du wolltest doch eigentlich nur ein Problem lösen. Und jetzt plötzlich bist du da vollkommen mit drin irgendwo in diesem ganzen Moloch. Und ja, war eine echt schwierige Zeit, muss man sagen.
Auch Robert Heutzers Leben hat sich in den Tagen seit der Befragung des DFB in Frankfurt auf den Kopf gestellt. Gleich nach der Anhörung am Flughafen in Frankfurt soll er in Tränen ausgebrochen sein. In der Sendung bei Johannes B. Kerner erinnert sich Robert Heutzer später so an diesen Tag.
Ich bin zurück nach Berlin. Ich war sehr, sehr fertig und mitgenommen. Samstags ging die Pressemitteilung raus vom DFB. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Mein Telefon stand nicht mehr still. Ich habe die ersten Meldungen per Radio vernommen. Ich habe den Videotext gelesen. Die ersten Dinge liefen über die Fernseher. Und ich wollte es einfach nicht fassen.
Zurück in Berlin trifft sich Robert Heutzer sofort mit den Scharpiner Brüdern zum Krisengespräch. Sie versuchen, ihrem Freund Mut zuzusprechen. Milan Scharpiner hat uns gesagt, sie hätten ihm sogar finanzielle Hilfe versprochen, damit er zum Beispiel einen guten Anwalt bezahlen kann. Er solle nur nichts sagen, sondern einfach weiterhin alles leugnen. An diesem Wochenende sehen sich Robert Heutzer und die Scharpiners zum letzten Mal. Bis zur Gerichtsverhandlung einige Monate später. Und am Montag steigt Robert Heutzer in das Auto eines Mannes, der in den nächsten Tagen permanent an seiner Seite sein wird, der ihm beisteht und den Höhepunkt des Skandals mit ihm erlebt. Wir haben diesen Mann in Berlin getroffen.
Mein Name ist Axel Kruse, ich bin Unternehmer, Geschäftsführer von Farbfilm Media und noch irgendwas?
Früher Fußballer?
Früher war ich mal Profifußballer bei Hertha BSC, bei Eintracht Frankfurt und beim VfB Stuttgart. Bei Hansa Rostock habe ich vergessen. Zwischendurch mal ein halbes Jahr beim FC Basel.
Axel Kruse, das kann man schon so sagen, ist eine Bundesliga-Legende. 141 Spiele hat der Stürmer in der höchsten bundesdeutschen Spielklasse bis Mitte der 90er gemacht. Nach seinem Karriereende ist er Journalist geworden und trainiert Anfang 2005 nebenher die Fußballer von Tasmania Berlin. Und genau diesem Axel Kruse vertraut sich Robert Heutzer an. Und das, obwohl die beiden sich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht kennen.
Ich kann mich nur erinnern, dass mich damals mal mein heutiger Geschäftspartner angerufen hat und hat gesagt, du, hast du gehört, dass der Heutzer zurückgetreten ist? Da habe ich gesagt, wer ist Heutzer? Ja, ist ein Schiedsrichter. Ja und, lass ihn doch zurücktreten. Und dann hat er gesagt, na, aber der ist erst 24. Ja, okay, mit 24 als Schiedsrichter zurücktreten, da ist so ein bisschen meine Trüffelschwein-Mentalität rausgekommen. Das ist aber merkwürdig. Und dann habe ich den angerufen und dann hat er sich gefreut, dass ich angerufen habe, weil er kannte mich als Spieler. Ich dachte, Mensch, Axel Kruse, das finde ich ja ganz toll und sowas alle. Dann habe ich gesagt, ja, aber deswegen rufe ich nicht an. Was ist denn da los? Du bist jetzt 24, bist zurückgetreten. Ja, ganz komische Geschichte und wollte aber am Telefon nicht so sprechen und dann haben wir uns verabredet.
Warum es ausgerechnet Axel Kruse ist, dem sich Robert Heutzer in dieser verzweifelten Situation anvertraut, darüber können wir nur spekulieren. Vielleicht, weil er sich von der Bundesliga-Legende Hilfe verspricht, wie man mit Medien und Verbänden umgeht. Vielleicht findet er ihn auch einfach cool, kommt gut mit ihm klar. Und so holt Axel Kruse Robert Heutzer am Montag im Berliner Stadtteil Steglitz ab. Die beiden fahren in die Wohnung des Journalisten.
Und da hat er mir dann erzählt, dass sie ihm vorwerfen, dass er Spiele manipuliert hat und das würde aber alles nicht stimmen und das ist alles nicht wahr und ich habe ihm geglaubt. Ich habe gedacht, das stimmt, also kann ich mir nicht vorstellen und außerdem ist er ein netter Junge.
Später kommt der Geschäftspartner von Axel Kruse dazu. Auch er glaubt Robert Heutzer. Gemeinsam machen die beiden Journalisten dem Schiedsrichter ein Angebot. Sie wollen ihm einen Anwalt besorgen, einen richtig guten, damit er gegen die Unterstellungen des DFB vorgehen kann. Im Gegenzug soll er ihnen ein exklusives Interview geben, in dem er zum ersten Mal seine Version der Geschichte erzählt. Die wahre Version, glaubt Axel Kruse.
Ich kann mich noch genau erinnern, ich weiß noch, das war, wir haben bis spät abends gesessen, ganz viel geraucht und er hat ganz viel erzählt. Und dann habe ich meine Frau gefragt. Was denkst du? Und da hat meine Frau gesagt, der lügt. Aber ich habe ihm geglaubt. Ich habe ihm einfach gedacht, Mensch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter sowas macht.
Gleich am nächsten Tag lernt Robert Heutzer seinen neuen Anwalt kennen. Stefan Holthoff-Pförtner. Der hat schon Helmut Kohl vertreten. Jetzt ist er extra aus Essen nach Berlin gekommen, um mit Robert Heutzer zu sprechen. Und danach gibt Robert Heutzer sein erstes öffentliches Interview. Im Wohnzimmer von Axel Kruse. Die anderen Medien greifen es natürlich sofort auf.
Heutzer selbst hat sich heute zum ersten Mal zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen vor laufender Kamera geäußert und er bestreitet, dass er betrogen habe.
Das ist falsch, das kann ich ganz klar von der Hand weisen. Alles Weitere wird sich in der Zeit jetzt zeigen. Ich werde mich mit meinen Interessenvertretern kurzschließen, beraten, dementsprechend eine Strategie ausarbeiten und dann sicherlich dagegen vorgehen.
Nachdem bereits spekuliert wurde, Robert Heutzer habe sich in die Karibik abgesetzt, ging der zurückgetretene Schiedsrichter überraschend in die Offensive und äußerte sich in Berlin erstmals öffentlich zu den Manipulationsvorwürfen gegen ihn. Nachdem seine vier Schiedsrichterkollegen Fröhlich, Gräfe, Blumenstein und Zweier den DFB über Ungereimtheiten rund um die Heutzer-Spiele berichtet hatten.
Der Hype um Robert Heutzer kommt jetzt richtig ins Rollen. Und Axel Kruse fragt sich,
na, was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir können den ja nicht einfach irgendwo wieder nach Hause schicken, weil die standen bei dem vor der Haustür überall.
Er und sein Journalistenkollege beschließen, Robert Heutzer dabei zu helfen, unterzutauchen. Dafür muss er raus aus Berlin. Sie suchen ihm ein Hotel in Magdeburg, in dem er gemeinsam mit seiner Freundin erstmal bleiben soll. Aber die Lage beruhigt sich nicht. Der DFB erstattet Anzeige gegen Robert Heutzer. In den Medien werden die Gerüchte immer lauter, dass der Schiedsrichter Kontakte zu einer kroatischen Mafia habe. Am Mittwoch, Robert Heutzer hat gerade mal eine Nacht in Magdeburg verbracht, bereitet Axel Kruse das Training bei Tasmania Berlin vor, als sein Handy klingelt.
Ich hatte gerade meinen Kapitän bei mir in der Trainerkabine. Wir haben ein bisschen gequatscht, wie wir vorgehen. Und jedenfalls, ich glaube, 2 Minuten vor 18 Uhr klingelte mein Telefon. Und ich habe geguckt, Heutzer dran. Habe ich zu meinem Captain gesagt, du, ich muss da mal kurz rangehen. Und er war schon völlig aufgelöst und hat gesagt, ja, und das stimmt alles. Und ich habe das gemacht und war, hat geweint und war völlig fertig. Und ich glaube, ich war unter Schock. Ich konnte das nicht glauben.
Axel Kruse macht sich sofort auf den Weg nach Magdeburg. Er will Robert Heutzer abholen und zum Anwalt nach Essen bringen.
So konspirativ, er ist dann da die Straße lang, war Schnee treiben. Und dann ins Auto, er mit seiner Freundin bei uns ins Auto rein. Und dann sind wir weitergefahren nach Essen. Und Heutzer saß neben mir und dann hat er, ich glaube, ich habe 5-6 Stunden gebraucht, weil es war Schweinewetter, die Autobahn war, ich glaube, ich konnte immer nur 60-70 lenken, schneller konnte ich gar nicht fahren. Und da hat er schon mal angefangen zu erzählen.
Vom ersten Treffen im Café King, von seiner ersten gescheiterten Manipulation in Paderborn, vom Pokal aus des HSV und von Ante Schapina und seinen Brüdern, die ihn gebeten haben, dich zu halten.
Ich glaube, unter dem ganzen Druck, er hat doch Zeitung gelesen, hat Fernsehen geguckt und also da ist er, glaube ich, dann auch zusammengebrochen.
Robert Heutzer, der falsche Elfmeter vor Tausenden von Zuschauern gepfiffen hat, der seine Schiedsrichterkollegen und Freunde angelogen hat, er, der seine Werte für Geld verraten hat, jetzt kann er nicht mehr. Der Druck ist zu groß. Robert Heutzer gibt alles zu. Dass Axel Kruse und sein Partner sich so fürsorglich um Robert Heutzer kümmern, ist natürlich nicht ganz selbstlos. Sie fühlen sich verantwortlich, wollen ihn nach dem Interview nicht hängen lassen und naja, die Story wollen sie wohl auch niemand anderem überlassen. Jetzt, wo sie so nah dran sind. Axel Kruse rät Robert Heutzer an diesem Abend dazu, reinen Tisch zu machen und auszupacken, sagt er. Keine 48 Stunden nach seinem ersten Interview mit Axel Kruse gibt Robert Heutzer dann ein zweites. Aber diesmal klingt alles ganz anders.
Meine Aufgabe wird jetzt darin bestehen, kompromisslos und offen und schonungslos zusammenzuarbeiten mit sämtlichen Behörden und Einrichtungen, die sich mit diesem Fall beschäftigen.
Es war kein leichter Gang. Um kurz nach 7 betrat Robert Heutzer heute die Kanzlei seines Anwalts in Essen. 5 Tage, nachdem die Vorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren, legte der 25-Jährige heute ein Geständnis ab.
Mit dem Ergebnis, dass die Vorwürfe im Kern zutreffend sind.
Der Berliner Schiedsrichter gestand gestern, mehrere von ihm geleitete Spiele, auf die hohe Wettsummen gesetzt wurden, verschoben und dafür eine 5-stellige Summe kassiert zu haben. Das Geständnis könnte eine Lawine auslösen, denn Heutzer behauptet, dass weitere Personen aus der Fußballszene an den Manipulationen beteiligt gewesen seien.
Am 28. Januar, genau eine Woche nachdem Robert Heutzer beim DFB als Schiedsrichter zurückgetreten ist, vernimmt ihn zum ersten Mal die Staatsanwaltschaft. Er legt alles auf den Tisch. Die Schapiner-Brüder, alle Namen, die er je von ihnen gehört hat, jeden potenziellen Mittäter nennt er.
Da sind wir noch mehr hinten runtergekippt, wo er denn die Details da erzählt hat, welche Schiedsrichter da noch mit drin hängen, wie das alles zustande gekommen ist. Also eigentlich, ich habe die ganze Zeit, bin ich jetzt hier in einem Krimi oder was ist denn hier los? Also das ist so eine Geschichte erlebst du ja, glaube ich, auch nur einmal.
Robert Heutzers Aussage ist der Startschuss für monatelange Ermittlungen. Wie wichtig dieses Geständnis noch sein wird, das lässt sich zu diesem Zeitpunkt nur erahnen.
Diese Geschichte wurde nur durch Robert Heutzer aufgeklärt, weil er hat ausgepackt, er hat alles gesagt. Ob das so rausgekommen wäre, alles, was da im Hintergrund gelaufen ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
Noch am Abend nach Robert Heutzers erster Vernehmung durchsuchen Polizistinnen und Polizisten das Café King in der Rankestraße in Berlin. Ante, Milan, Philipp Schapiner und ihr Cousin Tommy werden verhaftet.
Der besondere Reiz am Fußball ist, dass man vorher nicht weiß, wie ein Spiel ausgeht. Genau darum sind Millionen Fans in Deutschland betrogen worden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum ARD-Brennpunkt. Die vergangenen Tage waren geprägt von Vermutungen und Vorverurteilungen. Seit heute Mittag wissen wir, dass im deutschen Fußball betrogen und manipuliert wurde.
Der Deutschen liebstes Kind, der Fußball, er kriegt leider weiter schlechte Schlagzeilen.
Robert Heutzer hat gestanden und seine Mitarbeit bei der Aufklärung zugesagt. Doch der Fall ist damit noch lange nicht gelöst. Im Gegenteil, er scheint komplizierter als je zuvor.
Das Entsetzen ist groß. Alle Medien wollen mit Robert Heutzer sprechen. Und während die Schapiners schon in Untersuchungshaft sitzen, sitzt Robert Heutzer auf der Couch von Johannes B. Kerner.
Und dann begrüßen wir einen Mann, der für Geld...
Er entscheidet sich für die große, breite Öffentlichkeit. Ihr erinnert euch, es ist 2005. Alle schauen damals Fernsehen. In der Talkshow wird schnell klar, warum der Schiedsrichter da ist. Er will Abbitte leisten. Mit sorgfältig hochgegelten Haaren und im braunen Anzug sitzt er neben seinem Anwalt. Der Stress der letzten Tage ist ihm anzumerken.
Man muss so auch verstehen, ich bin 25 Jahre alt, ich bin 11 Jahre Schiedsrichter. Ich habe für diese Schiedsrichterei gerade die letzten Jahre, als es anfing, dann auch eventuell professionell zu werden im professionellen Bereich, natürlich viel, viel opfern müssen und viel, viel an zweiter Stelle stellen müssen, sowohl privat als auch freizeitlich. Ja, die Burg, auf die ich mich natürlich gern gestellt habe, ist natürlich zusammengebrochen. Ich habe mich fragen müssen, was willst du denn jetzt noch? Die Schiedsrichterei ist vorbei. Du bist der größte Arsch auf gut Deutsch und weiß gar nicht, wo du jetzt ansetzen sollst, um überhaupt wieder Kontur reinzubringen und anständig leben zu können.
Ich habe ihn schon als angeschossen empfunden, also als aufgeregt, als nervös.
Das ist Johannes B. Kerner. Meine Kollegin Zita hat mit ihm über die Sendung damals gesprochen. Wie viele andere Journalistinnen und Journalisten lässt auch er wenig Gnade walten.
Und was wäre dafür die gerechte Strafe? Ist Ihre einzige Hoffnung, dass Sie nicht im Bau müssen?
Gut, die Hoffnung habe ich natürlich, weil ich offen zugeben muss, dass ich natürlich große Angst habe. Ich kenne mich da von innen nicht aus und das sind alles Umstände, wo ich eigentlich in meinem Leben immer gehofft habe, dass ich mit denen nie zu tun habe.
Also, dass ich jetzt zu Robert Heutzer zu nett war, kann man mir, glaube ich, nicht vorwerfen. Für meine Verhältnisse habe ich den ja relativ hart rangenommen. Vielleicht war der Grund dafür eben auch, dass ich so fassungslos war, weil ich das Spiel so liebe. Weil es mich so fasziniert, dass Generationen das gemeinsam gucken können. Heute gucke ich mit meinen Kindern, wir jubeln und leiden und das kann man so schön gemeinsam machen. Und dieser Fall, sage ich mal, hat da irgendwie eine Nadel reingestochen. Und die hat mir wehgetan. Es war keine Akupunktur, sondern das war ein Schmerz.
Ich schäme mich für die ganze Sache. Mir ist es unglaublich peinlich. Mir ist es sehr, sehr unangenehm vor allen Leuten, eigentlich vor allen Leuten, nicht nur vor denen, die mit Fußball zu tun haben. Denn Das hat ja so einen großen Wirbel aufgerufen, dass alle Leute, die selbst mit Fußball nichts zu tun haben, damit konfrontiert werden.
Es ist wirklich krass, wie sehr sich in dieser Zeit alles auf Robert Heutzer fokussiert. Er ist das Gesicht des Skandals, obwohl ja eigentlich auch schon andere Schiedsrichter und auch andere Fußballer irgendwie in diesem Skandal mit drinstecken. Zu denen kommen wir auch nochmal genauer. Aber das Ganze ist als Heutzer-Skandal bekannt geworden. Warum, Zita?
Das kann ich jetzt auch nicht so einfach sagen, aber ich glaube, es hat schon eine gewisse Berechtigung, weil nur durch die Beteiligung von Robert Heutzer kam das ja alles raus. Also dadurch verbindet man seinen Namen auch am meisten mit dem Skandal. Ich meine, unser Podcast heißt ja auch Heutzer. Und Lutz Lüttich, der Bildjournalist, den ich interviewt habe, der hat auch noch einen anderen Grund genannt, warum der Skandal auch in der Presse so immer als Heutzer-Skandal benannt wurde.
Ich habe dann auch immer versucht, das kann ich auch sagen, dass nicht immer dass es dann der Heutzer-Skandal war und nicht ein Schiri-Skandal, sondern weil Schiris gibt es ja ganz viele und die wären mit dem Wort immer betroffen gewesen. Das heißt, für mich war das ein Heutzer-Skandal.
Ich finde es ja total spannend, dass Lutz Lüttich, auch ehemaliger Schiedsrichterkollege, den Fokus auf Heutzer so erklärt, dass er damit andere Schiedsrichter schützen wollte. Also damals diese ganze Wut der Fans und so, das hat sich ja nicht nur gegen Heutzer entladen, sondern natürlich auch gegen andere Schiedsrichter. Und die standen dann erstmal so ein bisschen unter Generalverdacht.
Ja, aber das Ganze war jetzt auch nicht komplett selbstlos. Also Lutz Lüttich hat mir gegenüber auch gesagt, dass es sich schon auch besser verkauft hat, sich so auf Robert Heutzer zu konzentrieren.
Also es wird immer personalisiert im Boulevard, um Menschen sozusagen immer wieder darauf hinzuführen, worum es geht. Auf einfache, bildliche Art und Weise, über Fotos. Deswegen war er das Gesicht dieser ganzen Geschichte.
Es ist auch die Bild-Zeitung, die am 1. Februar 2005 13 passbildartige Fotos abdruckt, die eine Schlagzeile umrahmen. In riesigen Buchstaben, weiß auf schwarz, mitten auf der Titelseite steht: Das sind sie, mit Ausrufezeichen. Klein darüber: Die Verdächtigen im Bundesliga-Skandal. Bild deckt auf. Auf den Fotos sind neben Spielern und Funktionären auch drei andere Schiedsrichter zu sehen, die verdächtigt werden. Es sind Felix Zweier, der den Skandal selbst mit aufgedeckt hat, ein weiterer Schiedsrichter, der auch mit verurteilt wird, dessen Namen wir aber nicht nennen dürfen, und Jürgen Jansen. Jürgen Jansen, dieser Name schlägt erst einmal die größten Wellen. Denn er ist Schiedsrichter in der ersten Bundesliga. Seine Beteiligung würde den Skandal auf eine noch höhere Ebene heben. Ante Scharpiner sagt später aus, dass er einem Mittelsmann fünfstellige Summen gezahlt hat, damit er sie an Jürgen Jansen weitergibt und der ein Bundesliga- und ein Zweitligaspiel manipuliert. Doch Jürgen Jansen hat das alles immer zurückgewiesen. Er sagt, er habe nie Geld erhalten und sei auch an keinen Manipulationen beteiligt gewesen. Die betroffenen Spiele gingen trotzdem so aus, wie die Scharpiners es sich gewünscht hatten. Das kann aber natürlich auch Zufall gewesen sein. Die Ermittlungen gegen Jürgen Jansen werden später eingestellt. Zu einer Anklage kommt es nicht. Der Verdacht konnte nie durch Beweise gestützt werden. Wir haben Jürgen Jansen angefragt. Er wollte sich aber nicht mehr zur Sache äußern. Es scheint, als könnte jetzt erstmal jeder in den Fokus geraten, der irgendwie mal was im Entferntesten mit Robert Heutzer oder dem Café King zu tun hatte. Zu den Verdächtigten gehören nicht nur Schiedsrichter, sondern auch einige richtig bekannte Fußballer. Zum Beispiel sollen drei Hertha-Spieler mal im Café King gewesen sein. Doch alle erklären eidesstattlich, dass sie nichts mit dem Skandal zu tun haben. Damals berichtet sogar die Tagesschau darüber.
In der Affäre um den Fußballschiedsrichter Heutzer hat Hertha BSC jede Beteiligung bestritten. Drei Spieler des Berliner Bundesligisten gaben dazu eine eidesstattliche Erklärung ab. Sie wiesen damit einen Pressebericht zurück, in dem es hieß, die gestern festgenommenen Betreiber eines Cafés hätten mit ihren Aussagen die Spieler belastet.
Nur aus der Tatsache, dass diese drei Spieler Gäste in diesem Café sind, kann kein Manipulationsverdacht geschöpft werden.
Okay, geht nicht ran.
Meine Kollegin Zita und das Team haben versucht, mit einigen der Verdächtigen von damals zu sprechen. Wir wollten wissen, wie sie diese Zeit erlebt haben.
Ah, jetzt ruft er zurück. Na, sehr gut. Hallo, Zita Zengerling hier. Ich bin Journalistin. Und ich wollte Sie fragen nach einem Gespräch. Ich mache nämlich einen Podcast und zwar geht es dabei um dem sogenannten Heuser-Skandal. Und ich habe so ein bisschen Archiv gelesen und habe gelesen, dass sie da auch manchmal früher im Café King waren. Und ich hätte großes Interesse, mit ihnen mal zu sprechen über die Zeit damals. Okay. Ja, es ist in Ordnung. Ja, macht nichts. Aber ich danke Ihnen trotzdem und wünsche... Okay, das kann ich verstehen. Ja, wenn es mal was anderes gibt, dann melde ich mich nochmal. Vielen Dank Ihnen aber. Gute Fahrt. Jo, tschüss.
Klingt ein bisschen nach Absage.
Ja, der Spieler, ein richtig bekannter ehemaliger Bundesligaspieler, der war echt nett und der meinte auch, ich gebe dir wirklich zu allem ein Interview, wirklich zu allem, aber nicht zu dem Thema.
Sagt man sowas, wenn man unschuldig ist?
Keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr, was mit der Sache zu tun zu haben. Wir haben noch einen anderen Spieler gefragt und der meinte, das war eine richtig, richtig schlimme Zeit für den damals und der will einfach nicht mehr darüber sprechen. Aber am besten fand ich eigentlich den, der gesagt hat, er wüsste noch viel, viel mehr, aber so viel Geld, wie er dafür haben wollen würde, so viel könnten wir überhaupt nicht bezahlen.
Krass. Okay, da weiß man auch immer nicht genau, ob das jetzt jemand ist, der wirklich was weiß oder ob der sich einfach nur wichtig machen will. Anfang 2005 meldet sich dann noch ein anderer Fußballer beim DFB. Ein wichtiger Zeuge, Georg Koch. Er ist damals Torhüter beim Zweitligisten Energie Cottbus. Er hat auch mit uns gesprochen. Schon im Mai 2004 hat er eine rätselhafte SMS bekommen. Ob er interessiert wäre, ein Spiel für Geld zu manipulieren. Energie Cottbus gegen Jahn Regensburg.
Mir wurde konkret 20.000 Euro angeboten. Also für ein Spiel. Also das Spiel sollte mit 4 Toren Unterschied sollte der Gegner gewinnen.
Georg Koch reagiert nicht auf die Nachricht. Er hält sie für ein Fake, bis er einen Anruf bekommt.
Ja, ich weiß noch, dass ich ihn, ich glaube, sogar richtig durchbeleidigt habe, wie er auf die Idee käme, mich anzurufen. Und ich glaube, da wurde ich auch relativ laut am Telefon. Ich soll Geld dafür kriegen, um schlecht zu spielen. Also das war mit mir, mit meinem Gewissen, mit meiner Mentalität, die ich sowieso habe, oder mein Typ, der ich bin, überhaupt nicht zu vereinbaren.
Georg Koch ist überzeugt, dass er nicht der Einzige ist, der damals so ein Angebot bekommen hat.
Ich glaube, es sind ja so viele Spieler oder Ex-Spieler von mir angesprochen worden, die nicht die Traute hatten, sich zu melden und vielleicht es auch angenommen haben, ich weiß es nicht. Es gibt ja ein paar Sachen aufgelöst worden, aber das kann ich absolut nicht verstehen. Es hat im Sport nichts zu tun.
Doch das sehen offenbar nicht alle seine Kollegen so. Auch der Mann, der Georg Koch zum Spielbetrug bringen wollte, ist damals ein aktiver Fußballer. Es ist Steffen Kahl, ein Spieler des Chemnitzer FC. Steffen Kahl spielte davor für namhafte Clubs wie Hertha BSC, Borussia Dortmund und Manchester City. Wie Robert Heutzer soll auch Steffen Kahl Spiele absichtlich manipuliert haben. Und auch er ist nicht allein. Wer war noch alles involviert in diesen Skandal? Die Ermittlungen bringen noch viel mehr ans Licht. Das war Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media für die ARD-Audiothek. Alle Folgen gibt es jetzt in der App der ARD-Audiothek. Dort könnt ihr auch den Podcast Sport Inside hören. Die Kolleginnen und Kollegen von WDR 5 setzen sich intensiv mit den Hintergründen und Missständen des Sports auseinander. Mein Name ist Lauren Schreiner. Recherche, Scripting und Co-Moderation Zita Zengerling. Im Rechercheteam waren Lukas Waschbüsch, Jonas Wengert und Max Gilbert. Redaktion Ikone Media, Theresa Volk, Nelly Ritz und Konstanze Radnoti. Redaktion RBB, Matthias Ehlers und Dirk Walzdorf. Projektleitung Ikone Media, Theresa Volk. Projektleitung RBB, Dirk Walzdorf. Fact-Checking, Fabian Dilger. Archivrecherche, Monika Preischel. Sprecher, Sebastian Kempf. Regie, Niklas Gramann. Produktion, Christoph Tampe. Produktionsassistenz, Leonhard Gillhaus. Sounddesign und Komposition, Lenz Schuster. Coverillustration, Jerome Weihrauch. Ein großer Dank geht an Bose Park Productions für ihre technische Unterstützung. Danke an ZDF, ARD, BR, HR, NDR, SWR, RBB, an Deutschlandradio, Sport1 und an die Deutsche Welle, deren Archivmaterial wir verwendet haben. Die Idee zum Podcast hatten Leopold Zag und ich, Lauren Schreiner. Executive Producer sind vom RBB Jens Jarisch und von Ikone Media Reinhard Röde. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.